Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angemischt. Schön, dass du auch heute reinhörst. Mein Name ist Kevin und heute habe ich mich mit Christoph Griesener unterhalten. Christoph ist ein lieber Kollege von mir und Nachhaltigkeitsmanager bei uns bei Siebert und ist vor einigen Jahren über das Produktmanagement dann eben zu diesem Thema gekommen, beschäftigt sich seitdem mit dem Thema Nachhaltigkeit, nachhaltigen Produkten, Nachhaltigkeit im Werk und anderen Themen. Und über die Nachhaltigkeit im Galabau und allgemein in der Baubranche habe ich mich mit Christoph heute unterhalten. Mit Sicherheit ein spannendes Thema, ein Thema, was uns alle beschäftigt. Und ich finde, das ist eine sehr spannende Folge geworden. Ich wünsche viel Spaß mit der Folge. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback. Und schön, dass du rein warst. Ja, herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du heute mein Gast bist, hier bei Angemischt. Heute mal in besonderer Atmosphäre und quasi live aus unserer Zentrale in Osnabrück. Hatten wir auch noch nicht bisher in unserem Podcast. Und wir sind ja heute hier, um mal ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit im Galabau und der Baustoffbranche zu sprechen. Und da bist du ja genau der richtige Mann, weil du bist ja bei uns Nachhaltigkeitsmanager. Und vielleicht erstmal die ganz stumpfe und einfache Frage. Also wie genau wird man Nachhaltigkeitsmanager und was machst du überhaupt?
ja, super gerne. Also ich freue mich sehr, hier zu sein, weil ich habe mich wirklich gefreut, auf die erste Einladung in so einen Podcast mitzumachen. Und wie wird man Nachhaltigkeitsmanager? Ne? Ich früher habe ich mal Accounting und Management studiert, hatte eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun, habe es auch nicht studiert, bin dann aber über verschiedene Wege in unser Produktmanagement gekommen und hatte mal das erste Mal überhaupt mit Baustoffen zu tun, mich damit auseinanderzusetzen. Und da habe ich schon erkannt, dass die Nachhaltigkeit schon einen wirklich großen Einfluss auf unsere Branche haben wird, weil sie ja nun mal einfach sehr energieintensiv ist. Es geht um sehr, sehr viele Ressourcen. Es geht um sehr viel Abfall. Das heißt also, alle Themen der Nachhaltigkeit spielen wirklich eine richtig große Rolle. Und wenn man dann auch in die Richtlinien von der EU schaut, dann sieht man, dass auf Unternehmen eine ganze Menge zukommt. Vielleicht nicht direkt auf unsere Fachhandwerker, die von uns Kunden sind oder im Baustofffachhandel, kommt auf die Größe an, aber auf so ein Unternehmen wie Siebert ganz extrem. Und dann habe ich ja gesagt, das ist ein Megatrend, damit müssen wir uns mal auseinandersetzen, wie wir unser Produktportfolio in diese Richtung ausstatten können. Was müssen wir eigentlich verändern, damit wir da ja ein Stück weit auch die Verantwortung, die wir als Unternehmen haben, auch tragen. Und dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich das nicht fürs ganze Unternehmen machen möchte. Und dann bin ich hier als Nachhaltigkeitsmanager gelandet. Ja, was mache ich? Ich laufe nicht durch die Gegend mit dem erhobenen Zeigefinger und sage, bitte schmeißt den Trend den Müll. So, ne? Sondern es geht darum, wie gestaltet sich ein Trockenmörtelunternehmen der Zukunft? Das ist im Endeffekt die Kernfrage. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, wir müssen natürlich unsere Kunden dabei mitnehmen. Und welche Rolle spielen die eigentlich? Aber da reden wir ja nachher mal drüber.
Das soll heute definitiv nicht zu kurz kommen, weil das ist natürlich ein Thema, glaube ich, was, wie du ja schon gesagt hast, nicht nur auf uns als Unternehmen, sondern auf alle Unternehmen ja zurollt und ja auch irgendwie auf die gesamte Branche und ja auch speziell auf den Galabau natürlich, aber auch auf andere Gewerke zukommt. Und wie weit sind wir denn da überhaupt vielleicht so allgemein und was muss denn überhaupt so mal am Anfang passieren, damit das Thema auch vielleicht noch überhaupt mal mehr Raum bekommt? Weil es ist, glaube ich, noch nicht so, dass jetzt das Thema vor allem draußen auf der Baustelle, aber auch gefühlt in den Unternehmen allzu viel Raum bisher einnimmt. Beziehungsweise mal ganz doof gesagt, ist, glaube ich, so, dass man von Nachhaltigkeit bisher in Unternehmen spricht, wenn man sagt, hey, wir haben auch schon zwei E-Autos. Aber damit ist es ja nicht getan. Da gibt's ja allein rechtlich und andere Grundlagen, die da definitiv auf uns zukommen werden.
Ich glaube, beim Nachhaltigkeit ist es so, keiner hat wirklich eine intrinsische Motivation, sich mit dem Thema wirklich zu beschäftigen. Weil sind wir mal ehrlich, wir Menschen ticken einfach so, dass wir einen Vorteil für uns in irgendeiner Form rausziehen müssen aus einem Thema und dann sind wir motiviert. Jetzt kann man das durch Zwang tun. Die EU sagt, hat unglaublich viele Richtlinien auf den Weg gebracht, was wir jetzt alles tun müssen. Das führt aber natürlich zu einer unglaublichen Bürokratie, mit der wir uns als Unternehmen stellen müssen. Unsere Kunden nicht so sehr oder die Galabauer nicht so sehr, weil die sind gar nicht groß genug, um diese ganzen Richtlinien überhaupt erfüllen zu müssen. Die merken das manchmal auf einer Baustelle, wenn ein QNG-Siegel angefordert wird für irgendetwas, wenn plötzlich ein Architekt sagt, ich brauche aber mal ganz schnell die Informationen zum Thema Wohngesundheit oder VOC-Werte von deinen Produkten und so weiter. Für uns ist es aber halt einfach eine Regulatorik, die sehr, sehr viel Aufwand verursacht. Was aber auch nicht dazu führt, dass wir gerade proaktiv dem Thema gegenüberstehen, weil alles, was wir tun müssen, da sagen wir erstmal, Mann, ist das scheiße, um ehrlich zu sein. Ja,
glaube ich, ja.
So ist es einfach. Und deswegen hilft das auch nicht so sehr, das Thema Nachhaltigkeit wirklich in die Köpfe zu bringen und dass die Menschen Lust auf das Thema bekommen. Jetzt gibt es noch zwei andere Dinge, die meiner Ansicht nach eigentlich die wichtigeren Faktoren sind. Wir brauchen das alles, weil ansonsten würden wir uns als Gesamtheit nicht verändern. Aber wenn wir bei Sievert Vorreiter sein wollen und wenn wir Bock auf das Thema bekommen, dann werde ich auch mehr Menschen finden, wenn die dort die Vorteile sehen von dem Thema. Und das ist zum Beispiel, dass wir uns im Markt positionieren können als ein mittelständisches Familienunternehmen, was Verantwortung für ein Thema übernimmt. Da muss man Bock drauf haben, sich so zu positionieren und zu sagen, das möchten wir sein. Und da würden wir gerne unsere Kunden mitnehmen. Ne? Weil am Ende brauchen wir unsere Kunden, damit als Teil dieser Reise, dass die Lust darauf haben, dass wenn wir versuchen, die Nachhaltigkeit in unser Geschäftsmodell zu integrieren, nicht sofort sagen, hey, da habe ich gar keinen Bock drauf, das ist mir zu teuer, das will ich alles nicht und so weiter. Sondern dass wir da gemeinsam versuchen, diese Reise auch zu gehen. Was aber im Kern wirklich, muss das eindeutig ganz klar so sagen, es geht ums Geldverdienen. Auch im Fachhandwerk bei unseren Kunden, es geht ums Geldverdienen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe als Sievert zu versuchen, das kostengünstig zu machen. Im besten Fall sogar noch günstiger als das, was da war. Oder mindestens preisgleich.
Da sprichst du einen ganz guten Punkt an. Da wollte ich eigentlich später zu kommen, aber da schlagen wir direkt mal den Bogen hin. Wir haben ja jetzt mit unserer Greenline ja über alle Gewerke weg, aber auch im Galabau ja bereits einige Produkte mit rezyklathaltigen Baustoffen, wo du nachher bestimmt auch nochmal kurz erklären kannst, was das überhaupt genau ist. Und die wir ja teilweise ersetzt haben und teilweise jetzt sogar wirklich das bestehende Produkt, zum Beispiel mit unserem TCE, mit dem Trust-Compound, der wirklich komplett ersetzt haben. Da gibt's ja den normalen TCE, sage ich mal, in Anführungszeichen gar nicht mehr, sondern der nachhaltige ist ja jetzt der normale. Glaubst du, ist es überhaupt schon möglich, dass wir quasi Produkte als Greenline einführen, die teurer sind und dann gekauft werden? Weil ich glaube nämlich, dass da der Markt gar nicht noch so weit ist. Das heißt, wenn wir es einführen, ist es nice to have. Aber ich habe halt noch keinen auf der Baustelle oder beim Handel gehört, der gesagt hat, Mensch, ihr habt euren TCE auf Greenline umgestellt. Das finde ich ja richtig klasse. So ehrlich muss man sein, habe ich noch nicht gehört. Ist cool, dass man es hat. Und wenn man es einmal angesprochen hat, wenn man nicht wundern, die Säcke sehen ein bisschen anders aus, dann kommt da auch mal Anerkenntnis nicken und ist ja cool. Aber teurer ist er jetzt nicht geworden. Ne? Also da wird es mit Sicherheit recht geben, weil so weit ist der Markt, glaube ich, noch nicht, dass die bewusst dazu bereit sind, in der breiten Masse, nicht auf einer einzelnen Baustelle, wo der Architekt das vielleicht überfordert, sondern in der breiten Masse, auch auf Privatbaustellen vor allem natürlich, dass da mehr Geld bezahlt wird für nachhaltige Mörtel, nachhaltige Baustoffe.
Hey, absolut. Also ganz klare Strategie von Seiten Sievert, das muss preisgleich sein. Wir nehmen teilweise auch sogar Kosten in Kauf, weil wir aber einfach sagen, wir möchten gerne dieses Image haben. Ich meine, das tun wir auch. Ich habe eben über Motivation gesprochen. Das tun wir nicht aus Selbstlosigkeit, sondern das machen wir, weil wir gerne in dem Bereich ein Vorreiter sein wollen. In dem Bereich, wo Menschen sagen, ich möchte mich auch dieser Verantwortung stellen und das mache ich mit Sievert. Und wir versprechen uns dann natürlich auch von, dass wir ein bisschen auch unser Image an der Stelle verbessern. Es ist ein Balanceakt beim Nachhaltigkeit, dass sich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit ergänzen. Und die Kosten dafür, die kann nicht unser Kunde tragen. Das ist ein ganz klares Credo, was wir auch bei Sievert haben. Und ich will dir eine Geschichte erzählen. Als wir vor 3 Jahren mit dem Thema Rezyklate angefangen haben, da wurden wir hier belächelt. Da wurde gesagt, es gibt davon nicht genug, das ist sowieso viel zu teuer. Und wer will das denn schon haben? Heute haben wir bis 2030, weil wir wissen, dass das möglich ist, ein Ziel, 200.000 Tonnen von den Rohstoffen, die wir bis 2030 einsetzen werden. Wir haben ungefähr 1,4, 1,5 Millionen Tonnen an Rohstoffen, die wir verkaufen.
Allein bei Sievert?
Oder verwenden. Ja, genau, allein bei Sievert. Und wir wollen davon 220, wenn man genau sind, an Rohstoffen aus Sekundärquelle, also als Recyclingmaterial haben. Und wir glauben daran, dass das funktioniert. Wir haben das festgestellt. Wir haben heute im Jahr 2025 20.000, sind also 10% von dem, was wir eigentlich uns als Ziel gesetzt haben, haben wir. Da hatten wir aber noch 2 Standorte. Jetzt im letzten Jahr sind 2 weitere dazugekommen und in diesem Jahr hoffe ich, dass 4 weitere dazukommen. Das heißt also, dieses Thema, dass das geht, das haben wir jetzt bewiesen. Aus der Phase, in der alle gelacht haben oder das nicht ernst genommen haben, sind wir jetzt in eine Phase, wo wir sagen, das kann funktionieren. Und das wäre niemals möglich gewesen, wenn wir nicht Pioniere auf diesem Weg gefunden hätten. Und genauso ist es auch mit den Kunden. Wir suchen bei diesem Thema die Pioniere, die Bock haben, dieses Thema mal mit uns auszuprobieren. Wohlgemerkt, preisgleich. Weil, du hast absolut recht, es gibt Studien, die sagen, man würde, oder der Kunde, der Endkunde im Baumarkt, würde 3-5% mehr an Preis akzeptieren für ein nachhaltiges Produkt. Ich glaube das nicht.
Ich glaube vielleicht sogar der Endkunde zum Teil sogar schon, weil, glaube ich, einfach die Privatleute ja auch, ne, jetzt auch gesamtgesellschaftlich schon, glaube ich, einen gewissen mehr Fokus auf Nachhaltigkeit haben, ne? Also wenn du jetzt ja auch siehst, ne, also Anmeldung von E-Fahrzeugen steigt, das Angebot von Bio-Lebensmitteln, auch von veganen oder vegetarischen Lebensmitteln im Supermarkt, das nimmt ja stetig zu, weil es mehr Kauf wird. Also ich glaube schon, dass der Privatkunde da mit Sicherheit vielleicht im Baumarkt bezahlen würde, aber der Privatkunde muss eben auch nicht wirtschaften. Ne? Und der Handwerker auf der Baustelle oder auch speziell der Galabauer, der muss wirtschaften. Und wenn dann mal ganz doof gesagt, die Pflasterfuge, ne, 8% mehr kostet als normale Pflasterfuge und der im Jahr, sagen wir mal, 10.000 Euro für Pflasterfuge ausgibt, dann ist 8% ist dann aber schon Geld. Und das muss der halt wirtschaften. Und das muss die Privatperson in dem Sinne nicht, weil die Privatperson kann sich selber aussuchen, bin ich bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen. Der muss aber keine Mitarbeiter bezahlen, der muss keinen Fuhrpark am Laufen halten, der muss sein Unternehmen halt auf gut Deutsch nicht komplett im Gesamt am Laufen halten, sondern muss halt nur seinen eigenen Haushalt quasi im Überblick haben. Und ich glaube, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Studie vielleicht recht hat, aber halt der Handwerker auf der Baustelle oder auch der Baustoffhandel vielleicht noch weniger. Vielleicht der Baustoffhandel noch eher, weil der Baustoffhandel dann halt ein bisschen Marge noch, ähnlich wie wir es haben, halt einfach ein bisschen Marge abgibt. Aber ich glaube, vor allem der Handwerker, ich glaube, da beißt sich der Hund in den Schwanz.
Ja, absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Genau, also in der Klarheit habe ich das selber auch noch gar nicht gesehen. Aber du hast absolut recht. Genau, es geht da, auf der Ebene geht es ums Wirtschaften, genau. Und ein wichtiger Punkt, den habe ich eben, den möchte ich auch unbedingt nochmal zu dem Punkt erwähnen. Wir müssen das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile, und das ist der Balanceakt, den die Siewert auch hinbekommen muss, wir müssen das Thema auch aus dem Bereich des Risikomanagements sehen. Ich meine, ein schönes praktisches Beispiel ist im Moment die Straße von Hormus, wenn es um fossile Energien geht. Ich meine, stellen wir uns mal vor, wir hätten vor einigen Jahrzehnten schon gesagt, lass uns doch jetzt mal konsequent uns autark machen, auch in ganz Deutschland. Und wir tendieren dazu, immer so eine kurzfristige Sichtweise an den Tag zu legen. Irgendwie ist unser Wirtschaftssystem auch so gestaltet, dass wir immer diese kurzfristige Sichtweise haben. Aber hätten wir die langfristige? Und es gibt Studien, die sagen, wenn wir das so weiterlaufen lassen, dann wird das alles viel, viel teurer werden, als wenn wir jetzt die richtigen Schritte gehen würden. Das ist aus meiner Sicht ein super Verkaufsargument auch gegenüber der Führung in einem Unternehmen, das auch mal aus der Risikobrille zu sehen. Jetzt zu sagen, es ist der Moment, in dem wir, ich meine, das E-Auto ist heute günstiger, ne?
Ja.
Und ich sehe in dieser Welt im Moment nicht, dass die Konflikte auf diesem Planeten um immer weniger Ressourcen, um immer weniger Wasser, um immer sauberere Flüsse und was auch immer, ich sehe diese Ressourcen nicht schwinden. Und das typische Modell, was ein Mensch dann fährt, ist, ich bin der Stärkere, also zieh es durch. Von daher wäre es klug, sich in so einer Welt unabhängig zu machen.
Jetzt hast du es ja schon öfter gesagt, vielleicht sollten wir da auch nochmal kurz drauf eingehen, weil das ist ja auch die Frage, die kommt, wenn wir beim Kunden draußen über rezyklathaltige Produkte sprechen und rezyklathaltige Mörtel, rezyklathaltige Pflasterfugenmörtel etc. Da ist ja erstmal die, was ist das mal überhaupt? Und vor allem, aber schlechter in der Qualität ist das nicht. Das sind ja genau die Fragen, die draußen ja auf der Baustelle dann wirklich beschäftigen. Also vielleicht mal, um da auch jeden abzuholen. Ich bin natürlich abgeholt durch unsere internen Fortbildungen, die wir natürlich da auch hatten. Aber um vielleicht auch mal unsere Zuhörer da abzuholen. Also wie genau, wenn wir über rezyklathaltige Mörtel sprechen, was genau ist da der Unterschied und wo holen wir diese Recyclinganteile überhaupt her?
Ja, tolle Frage. Ich meine, in Deutschland ist ja alles genormt, ne?
Das stimmt.
Das ist ja manchmal ätzend und manchmal ist das auch gut, weil beim Thema Rezyklate ist das unserer Ansicht nach sehr gut, weil es gibt eine Gesteinsnorm, die 12620 ist das, glaube ich. Und da wird ganz klar gesagt, wie muss eine natürliche Gesteinskörnung aussehen, wie viele Fremdstoffe dürfen da drin sein, von welchen Materialien, dies, das und jenes. Da steht auch Asbest drin. Alles Mögliche ist da drin. Und wir nehmen am Ende für unser Material, nehmen wir nur Ware an, die nach dieser Gesteinsnorm auch zertifiziert wurde. Parallel dazu macht natürlich sowohl unser Recyclinglieferant Proben von dem Material, was reinkommt, was er überhaupt annimmt. Und wenn das in unser Labor kommt, machen wir es natürlich auch. Nicht bei jeder Probe, aber auf jeden Fall stichprobenartig und vielleicht die, die wir nicht geprobt haben, ist wahrscheinlich sogar beim Annehmen verprobt. Weil Recyclingunternehmen haben auch verstanden, dass sie eigentlich kein Abbruchunternehmen mehr sind, sondern die Recyclingunternehmen der Zukunft werden Rückbauunternehmen. Und die wissen ganz genau, was muss auf welchen Haufen. Und diese Mitarbeiter, die sind geschult, weil die auch erkannt haben, so können die auch wieder mehr Geld verdienen, wenn da ein reines Material liegt, als der Mischhaufen, den du nur noch auf die Deponie fährst.
Das wollte ich gerade sagen. Also vom Prinzip reden wir ja über Bauschutt. Das heißt, wir reden über sortierten Bauschutt, der beim Abbruchunternehmen, beim Recyclingunternehmen ankommt und der quasi für uns als Vorlieferant, mal ganz salopp gesagt, diesen Bauschutt schreddert.
Genau.
Geprüft nach Inhaltsstoffen, dass also die da nur Inhaltsstoffe verbaut worden sind, die eben nach der Norm auch in Produkte rein dürfen. Und das verwenden wir dann quasi als Grundlage dann für unsere Mörtel, anstatt dass wir halt neue also neue oder ich sag mal neu
Natürliche
abgebauten
Ressourcen.
natürliche Ressourcen verwenden.
Ja.
Also vom Prinzip reden wir über ja über verwertbaren Bauschutt.
Ja, ganz genau, ganz genau. Wir hatten auch mal, ich meine, wir verproben diese Dinge ja auch immer im Labor. Wir haben immer mal wieder so neue Rezyklatlieferanten, neue Materialien. Und hatten wir das, alles sah gut aus, Labor war alles tutti. Und dann haben wir es angemischt, haben wir es probiert, mit Wasser angemischt und dann hatten wir einen eigenartigen Geruch. Und den wollen wir natürlich nicht da drin haben, weil gerade Thema Vertrauen, ne,
Ja,
ist das
klar.
überhaupt was? Ich meine, das wird die Zukunft sein, dass immer mehr recycelt wird. Aber trotzdem muss man ja die Vertrauensbasis aufrechthalten. Und dann, wo kommt dieser Geruch her? Wir haben das in einem Labor getestet, haben das extern testen lassen. Wo kommt dieser Geruch her? Es konnte uns keiner nachweisen, dass da irgendwelche Stoffe drin sind, die irgendwie gesundheitsgefährdend sind oder was auch immer. Es war nicht mehr nachweisbar. Trotzdem war der Geruch da. Wir haben uns für das Material natürlich nicht entschieden, ne?
Da geht es definitiv um Vertrauen. Also
Ja.
das glaube ich. Also das, wenn, weil genau dann fühlt sich ja, ich sag mal, dann auch der Baustelle bestätigt, dass es eben dann doch nicht das Gleiche ist oder doch dann nicht gleichwertig ist. Und dann wird es definitiv auch nicht genommen. Also da bin ich bei euch. Also das wird so nicht
Akzeptiert
funktionieren oder
werden.
akzeptiert werden. Es muss halt allein von der Haptik, ne, also auch von der Haptik, vom Anmischverhalten, von der Konsistenz, auch vom Geruch mit Sicherheit muss es, glaube ich, schon wirklich sehr ähnlich sein, wenn nicht identisch, dass es dann auch wirklich angenommen wird oder dass es dann vielleicht auch im Optimalfall vielleicht sogar gar nicht auffällt. Ne? Also um bei unserem Beispiel vom Eingang zu bleiben, ich glaube mal, dass den allermeisten das beim TCE noch gar nicht aufgefallen wird, weder beim Handel noch bei Baustelle, dass das überhaupt umgestellt ist, weil die sich die Säcke so genauer nicht angucken.
Ja.
Und das ist dann halt natürlich eigentlich, spricht dann wiederum für uns, dass es eben nicht aufgefallen ist, weil eben Material sich genauso gut verarbeiten lässt, ohne dass irgendwas negativ auffällt, wie eben vorher. Ja, weil wir hatten ja vorher auch gute Produkte und wir müssen ja natürlich unsere Produkte eh immer weiterentwickeln, aber der TCE oder auch, sagen wir mal, ein fertiger Bettungsmörtel oder so, um im Galabau-Thema zu bleiben, die haben ja sehr gut funktioniert und da hatten wir ja eh schon eine extrem hohe Qualität im Standard. Und da geht es ja eigentlich dann, wenn diese nachhaltig dann eben mit Rezyklat nicht auffällt, dass es verändert worden ist, dann spricht das ja eben dafür, dass da eben gute Arbeit geleistet worden ist. Also ist ja dieses nicht auffallen eigentlich das größte Lob, oder?
Ja, in der Tat. Ja, so soll es sein. Genau. Und am Ende muss ich sagen, ich find's natürlich schön, wenn es nicht bemerkt wird, was wir da versuchen und was wir da tun und womit wir Erfolg haben, weil ich würde mir natürlich schon wünschen, dass unsere Kunden, auch die Galabauer da draußen, sich diesem Thema auch mit uns auf eine Reise machen und einfach Teil von dieser Story werden, ne? Weil ohne die schaffen wir es nicht. Und gleichzeitig finde ich es aber auch für jeden Galabauer auch eine schöne Sache zu sagen, du, das ist jetzt der neue Standard, weil wir müssen uns doch auch um die Verantwortung für diesen Planeten kümmern. Und dass das einfach natürlich wird. Preisgleich.
Das Preisgleich, das ist definitiv ein Punkt.
Muss man immer dazu sagen.
Da sind wir, glaube ich, dann nämlich auch beim Punkt, den ich eigentlich auch noch ansprechen wollte. Was glaubst du denn, was passieren muss? Also letzten Endes, ne, um vielleicht auch im Galabau zu bleiben. Der Galabau tituliert sich ja immer so ein Stück weit als grüne Branche. Ne? Natürlich eben vor allem, weil es viel draußen stattfindet, man viel mit Pflanzen arbeitet, viel in der Natur. Und natürlich auch viel mit natürlichen Produkten, ne, Pflanzen, Bäume etc., ne, Rasen arbeitet, definiert sich ja schon als grüne Branche. Und was glaubst du denn, was muss denn zum Beispiel passieren, dass der Galabau da auch als grüne Branche dann auch im Sinne von grün und nachhaltig eventuell eine Vorreiterrolle denn auch einnehmen kann und dann eventuell auch vielleicht in anderen Gewerken den Fokus darauf ein bisschen mehr richten kann. Also was kann der Galabauer da tun und was können wir vielleicht auch als Industrie und auch als Baustoffhandel als dritter Partner im Bunde dafür tun, da wirklich beim Galabauer das Bewusstsein zu erhöhen, da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf Wert zu legen und auch ein bisschen mehr einfach auf der Baustelle und im Unternehmen auch das zu leben.
Ja, das ist eine interessante Frage. Also für einen Fachhandwerker würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, sind die Möglichkeiten begrenzt. Weil erstmal müssen wir als Baustofflieferant unsere Rolle dort einnehmen, diese Transformation voranzubringen, weil das eigentlich auch der größte CO2-Fußabdruck ist. Unsere Produkte sind der größte Ressourcenfresser von all dem, was auf der Baustelle tatsächlich stattfindet. Das heißt, für den Fachhandwerker ist es meiner Ansicht nach, der kann sich gefühlt erstmal ein bisschen zurücklehnen und sagen, hey, ich bin offen. Das ist eigentlich die Quintessenz. Was sollte ein Fachhandwerker, ein Galabauer da draußen eigentlich tun? Ich bin offen für diese neuen Themen, wenn ein Unternehmen da etwas hat. Ich probiere das mal aus. Und gleichzeitig kann er natürlich ein bisschen an seinem Image auch arbeiten. Wie wär's denn mal mit einem Elektrobully und einfach sich auch mal mit solchen Sachen zu beschäftigen? Eine PV-Anlage oben aufs Dach, vielleicht eine eigene Ladeinfrastruktur, um die Bullies zu laden. Das sind so meiner Ansicht nach die Kernfaktoren, die einen Galabauer auch in seiner Haltung und in seiner Identität, dass er in einer grünen Branche arbeitet, auch einfach dafür spricht. Aber ganz ehrlich, am Ende geht es dort, wie du es schön beschrieben hast, es geht ums Geld verdienen. Das ist mittlerweile wirtschaftlich, wenn man sich da auf erneuerbare Energien, auf Strom, Ökostrom und so weiter umstellt. Aber die Hauptaufgabe bei diesem Thema liegt bei uns als Hersteller.
Alleine, weil wir natürlich auch bei der Größe, die wir eben als Hersteller haben, die eben ein, sag mal, durchschnittlicher Galabaubetrieb. Ich meine, es ist nicht die Großkonzerne, die es auch gibt, sondern wirklich der durchschnittliche Galabaumeisterbetrieb draußen, ja, diese Vorgaben natürlich auch nicht erfüllen muss. Da bin ich absolut bei dir, ne? Das heißt, da ist es dann wahrscheinlich wirklich einer intrinsischen Motivation geschuldet, die wahrscheinlich ein Geschäftsführer oder ein Meister in diesem Unternehmen eben mitbringen muss, was zu verändern, um das eben anzustoßen. Aber wahrscheinlich ist es dann eher vielleicht in meinem einen oder meiner Meinung nach vielleicht dann wirklich so am ehesten so, dass es dann schon durch uns kommen kann, dass er eben vielleicht auch ganz unbewusst sagen kann, ne, wenn er es am Anfang gar nicht wusste, dann wusste, ey, ich verarbeite ja bereits seit 2 Jahren rezyklathaltige Produkte. Das heißt, ich habe ja dadurch, dass ich mit Tubak arbeite, dadurch, dass ich mit Tubak-Produkten und mit Siebert-Produkten arbeite, bin ich ja alleine schon nachhaltiger. Und ich glaube, das ist was wir vielleicht dann auch noch viel mehr nach außen tragen müssen. Ne, im Vertrieb, über den Baustoffhandel, auch als Firma, da einfach dieses Bewusstsein zu hören, dass er eigentlich gar nicht so viel machen muss, um da nachhaltiger zu sein, sondern dass es dem Unternehmer draußen ja schon reicht, wenn er eben mit unseren Produkten arbeitet, dann erfüllt er quasi oder dann tut er schon einen ersten Schritt quasi in die richtige Richtung.
Genau. Und ich finde es auch, es ist nicht unerheblich, dieser Schritt, weil ich muss erstmal meine Meinung verändern. Ich muss meine innere Haltung zu diesem Thema, weil diese Gesellschaft, auch der ganze Zwang, dieses ganze Fingerpointing beim Thema Nachhaltigkeit, das hat uns als Gesellschaft auch dazu geführt, dass wir grundsätzlich immer sagen, boah, geh mir weg mit diesem Thema. Und das ist nicht so einfach, eine innere Haltung und Meinung wieder nochmal zu überdenken und zu sagen, ich bin diesem Thema erstmal offen gegenüber. Also es ist schon nicht ganz einfach auch, dass diese neue Haltung, die ich oder wir als Siebert uns wünschen würden, die auch wirklich einzunehmen. Das ist mit Aufwand verbunden innerlich.
Das glaube ich. Ich meine, das merkt man ja auch, da sind wir ja schon fast beim allgemeingesellschaftlichen Thema, dass man ja, ne, also ich kenne es selber, also ich fahre jetzt, weil Siebert das Angebot macht, bereits seit über 4 Jahren ein E-Auto als Dienstwagen, einfach weil das Angebot da war und ich es mal ausprobieren wollte. Das war natürlich auch schon der wirtschaftliche Anreiz, den man natürlich auch da hat. Hab mir jetzt aber auch ein zweites bestellt, eben weil es mir einfach so einen Spaß macht. Aber
ein zweites, also das erste hast du noch behalten, oder?
Nee, also als ich den abgeben musste, habe ich mir wieder eins geholt, weil es mir so einen Spaß gemacht hat, das auch zu fahren.
Ja.
Allein da merkt man ja, und da auf dem Punkt wollte ich, den du nicht angesprochen hast, dass man das ja erstmal in die Köpfe bringen muss, das Thema, weil es eben eine Meinung ändern muss und sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld und auch im Siebert internen Umfeld war das schon viel Augenrollen und komisch gucken, als man vor 4 Jahren, ich sag mal, zu einem Vertriebsmeeting gekommen ist, oder auch zum Baustoffhandel, dass zur Baustelle gekommen ist und du bist dann mit dem reinen E-Auto angekommen. Da wurde aber erstmal geguckt. Da hast du schon eine Veränderung gemerkt in den letzten Jahren. Ne, du ja. Merkst ja auch, ne, wir sitzen hier gerade in Osnabrück, ich weiß gar nicht, wie viele Wallboxen wir mittlerweile hier haben. Und man muss sagen, also vor 3-4 Jahren, als ich mal im E-Auto hier angekommen bin, da habe ich hier immer eine Wallbox bekommen.
Ja.
Mittlerweile habe ich manchmal ein Problem, trotz der 15 Wallboxen, dass mittlerweile gefühlt jede belegt ist. Also vorhin war auch nur noch eine frei, als ich hier angekommen bin heute Vormittag. Und genau, was ich damit ja sagen wollte, ist eben ja genau dieses Thema, dass man das eben in die Köpfe noch mehr bringen muss. Allerdings auch natürlich eine persönliche Veränderung da auch stattfinden sollte und das dann eben automatisch auf den Baustellen ankommt. Ne? Weil das ist auch das, was ich ja in den letzten 1-2 Folgen ja auch zum Thema Frauen im Galabau mit Lisa und Julia besprochen habe. Letzten Endes ist ja das, was draußen auf den Baustellen passiert, auch nur ein Abbild von vielen gesellschaftlichen Punkten. Und das ist ja gesamtgesellschaftlich einfach ein Thema, dass sich dieses Thema Nachhaltigkeit da ja auch noch weiterentwickeln muss.
Ja. Ne? Und das ist auch meine tägliche Aufgabe. Ne? Also in meinem Job als Nachhaltigkeitsmanager laufe ich sicherlich nicht durch offene Türen und alle heißen mich herzlich willkommen, sondern es geht immer darum, sich anzuhören, auch wo die Menschen da stehen und das auch wertzuschätzen, ne? Also die Veränderung findet auch bei diesem Thema nie statt, indem ich mit einem Finger auf jemanden zeige oder auch mich auf die Straße klebe oder sonst irgendetwas, sondern die Veränderung findet immer da statt, wo mein Gegenüber sich wertgeschätzt fühlt für die Meinung, die er hat. Und erst wenn ich das wertschätzen kann, können wir in einen Dialog gehen. Erst dann öffnet man sich überhaupt für etwas Neues. Und das verkennen wir oft, auch alle, die für das Thema Nachhaltigkeit kämpfen. Das ist immer so ein Kampf, ne? Das ist so, ich sag's schon, kämpfen.
Man muss sich viel erklären, ne?
Genau. Und ja. Es geht aber viel einfacher, wenn man selber ein bisschen open-mindeter ist, sich auch mal dem Gegenüber wertschätzend zu verhalten, anstatt immer zu sagen, du bist aber jetzt ein Umweltsünder oder so, ne? Da machen die Menschen sofort dicht. Und so geht es mir auch, wenn ich hier durch das Unternehmen gehe, eine Nachhaltigkeitsstrategie mit den Leuten ausarbeite. Da geht es immer darum, dass ich frage, was ist denn möglich? Was können wir uns denn vorstellen? Und dann entscheiden Menschen das selber für sich, wie viele Schritte sie gehen wollen. Und dann zeigen wir auch nicht mit einem Finger aufeinander und bewerten uns untereinander und sagen, die anderen sollen erstmal anfangen, sondern es geht immer darum, was ist mein nächster Schritt? Und dann funktioniert das langsam, aber die Zeit brauchen wir.
Glaube ich, also so muss es auch funktionieren, weil ansonsten würden wir, um das auch mal wieder auf vielleicht dann auf die Baustelle auch zu projizieren, weil ansonsten verlieren wir auch Kunden. Wenn wir jetzt hingehen würden und sagen, du musst jetzt aber bitte unsere reizklarhaltigen Produkte nutzen und du musst jetzt deine Baustelle nachhaltig herstellen.
Genau.
Das funktioniert nicht. Dann werden wir Kunden verlieren, dann werden wir Baustellen verlieren und vor allem auch Vertrauen verlieren, sondern es geht sich genau darum, glaube ich, was du hast, einfach dieses Vertrauen gemeinsam aufzubauen und da eben dann Schritt für Schritt zu machen. Aber du hast es ja auch angesprochen, Nachhaltigkeitsmanager ist mit Sicherheit, wie viele Kollegen kennst du jetzt so aus der Baustoffbranche, die das auch machen, oder bist du da vielleicht so im Vergleich jetzt so der Unternehmen, ob jetzt dann Baustoffhandel oder Bauindustrie, noch so ein Unicorn?
Na, geil. das Schöne ist, ich umgebe mich auch manchmal mit Menschen in meinem beruflichen Alltag, die in der gleichen Branche sind, die die gleiche Sprache sprechen wie ich. Das heißt also, ich habe durchaus auch einen Teil Wohlfühlzone. Das ist auch in anderen Unternehmen Nachhaltigkeitsmanager zu haben. Ich bin auch bei der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen im Bauproduktebeirat. Ich merke, wie groß die Anstrengung und das Engagement vieler, vieler Menschen ist, um auch wirklich genau auf die gleiche Art und Weise, wie ich es eben beschrieben habe, das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in das Bewusstsein der Menschen zu holen. Es gibt natürlich auch immer sehr viele, die dann immer noch mit dem Zeigefinger auf irgendetwas deuten und so, aber grundsätzlich gibt es in meinem Umfeld sehr viele, die sich sehr für dieses Thema engagieren. Und dann gibt es natürlich die anderen 60-70%, wo es für mich auch immer, ich bin im Endeffekt selber Pionier, bei der Veränderung einer festgefahrenen Meinung. Und da bin ich durchaus auch in nicht gerade ein gern gesehener Gast. So, aber es gibt auch wirklich einen großen Teil meiner Arbeit, wo ich mit anderen Menschen zu tun habe, die wirklich, wirklich Bock auf dieses Thema haben und die diese Veränderung vorantreiben.
Ja, ich glaube, auch um da mal unbezahlte Werbung zu machen, wer da mal einen Einblick bekommen will, glaube ich, in diese Veranstaltung, da kann der, glaube ich, auch ganz gut bei LinkedIn mal reinfolgen. Ne?
Ja, tatsächlich.
Da gibt es dann durchaus mal echt interessante Einblicke ja in die Veranstaltung, die es dann doch auch zu dem Thema bereits in der Baustoffbranche gibt. Ne? Also, dass das Thema durchaus mehr an Präsenz in der gesamten Branche findet und dadurch natürlich zwangsläufig dann auch im Galabau. Um dann vielleicht auch nochmal zu den Produkten und zum Galabau zu kommen. Also ich hatte ja schon gesagt, wir haben TCE, der mittlerweile rezyklathaltig ist. Wir sind mit dem Ruzuckbeton sind wir ne, mit Sicherheit eins unserer Flaggschiffprodukte ja auch schon soweit. Ja. Ich weiß es natürlich, dass wir an anderen Produkten noch dran sind. Sind wir denn da eventuell schon mit anderen Produkten soweit, dass man schon mal spoilern kann, was da eventuell noch an Produkten kommen könnte. Ne, es gibt ja dieses Jahr ja auch noch die Messe, ob man da eventuell schon so weit sein könnte, dass man sagen kann, hey, da kommt im Galabau auch noch ein paar Greenline-Produkte nach, weil ich sag mal, wir haben in anderen Bereichen ja schon mehr Greenline-Produkte, als wir derzeit im Gartenlandschaftsbau bei Tubak mit drin haben. Kann man da schon was spoilern? Darfst du da schon was verraten, ohne Ärger von Endre zu bekommen?
Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob der Endre mich jetzt hier den nächsten Mal aus dem Podcast rauszieht. Aber ich glaube, dass er da dran ist, ein Pflasterfugenmörtel mit Rezyklaten auszustatten. Ist das Werk, hat, glaube ich, Rezyklate und ich glaube, er verprobt gerade. Ich weiß gar nicht, wie seine Produkteinführungsstrategie ist. Anfang nächsten Jahres. Vielleicht schafft das auch bis Ende des Jahres, ich weiß es nicht. Aber das wäre natürlich schon meiner Ansicht nach auch wirklich ein Game Changer, weil wir da natürlich auch nochmal die Marke Tubak mitstärken. Im Moment treten wir ja viel mit der Marke Quickmix auf, genau, zum Thema Rezyklate. Genau, ja. Und damit wir auch als Siewert, damit dieser Weg auch verstanden wird, müssen wir natürlich als Arbeitgebermarke Siewert auch unsere Produktmarken dann am Ende auch mit Produkten ausstatten. Und da wäre der Pflasterfugenmörtel von Tubak natürlich eine absolut hervorragende Wahl. Ich hoffe, dass es klappt. Ich glaube, die sind noch in der Entwicklung, ob das wirklich funktioniert.
Soweit ich weiß, sind es auch noch in der Entwicklung. Aber ich glaube, man kann schon soweit spoilern, dass wir da dran sind, weil ich glaube, ich halte das nämlich, deswegen habe ich es bewusst angesprochen, auch für wichtig, weil genau das, wir haben ja sowohl bei Quickmix als auch bei Akkurit, vielleicht nur das zu sagen, Akkurit ist unsere WDVS-Putzschiene. Ne, wir sind ja ein sehr galabaulastiger Podcast, da wollte ich das ja noch mal erwähnen, um dann auch unsere Hörer dann abzuholen. Ja,
ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich bin natürlich gedanklich.
Das ist auch vollkommen okay. Das ist auch vollkommen okay, deswegen mache ich das dann. Versuche das immer dann so ein bisschen dann aus der Tubak-Galabau-Schiene so ein bisschen für unsere Hörer einzuordnen. Deswegen haben wir bei Akkurit und Quickmix sind wir da von den Produkten ja schon ein bisschen breiter aufgestellt. Und ich glaube nämlich, dass es da auch vielleicht auch als Aufgabenstellung dann für dich und auch für Endrit natürlich, der ja auch schon zu Gast war, schon wichtig ist, da nämlich noch andere Produkte dann zu bringen. Und ich glaube, da wäre ein Pflasterfugenmörtel nämlich echt ein Gamechanger, weil wir dann nämlich mal ein Produkt bei Tubak mit drin hätten, was auch in diese Gestaltung mit reingeht, also eine bewusste Entscheidung mit reingeht, weil bisher haben wir ja mit, wenn man Ruckzuckbeton, der schon sehr Galabollassee ist, auch wenn er unter der Quickmix-Flagge läuft und ein TCE oder ein TDM oder so mit reinnimmt, das sind ja Produkte, das ist ja keine bewusste Entscheidung, ein TCE brauche ich eh. Das reimt sich zu, was ich zwar jetzt gar nicht bewusst, aber ein TCE wird eh benutzt beim Baustoffhandel und auf der Baustelle. Da war das einfach nur ein Ersetzen, was keine bewusste Entscheidung ist. Mit Pflasterfugenmörtel. Pflasterfugenmörtel ist ein Stück weit im Vergleich zu anderen Produkten halt ja eine gestalterische Entscheidung. Das heißt, ich lege einem Galabauer oder dann dem privaten Bauherrn, der bekommt ja eine Musterfugenmappe und sucht dann ja schon eine Farbe und dann auch bewusst ein Produkt aus. Und wenn man dann sagen kann, hey, ich habe hier wirklich einen coolen Pflasterfugenmörtel, der A, farblich echt schön gestalterisch ist und gleichermaßen dann noch nachhaltig ist und dann vom Preis passt, das wäre halt, dann würde ich mal ein Produkt, meiner Meinung nach das erste Produkt, wo wir bei Tubac dann wirklich auch mal richtig mit rausgehen könnten. Und ich glaube, das wäre schon wichtig, um uns da auch am Markt zu positionieren, dann eben auch im Gartenlandschaftsbau zu positionieren, ja. Weil da fehlen, glaube ich, für uns gerade noch so ein bisschen, sag ich mal, bei Tubac so ein bisschen die Werkzeuge noch, ne? Weil wir eben nur diese absoluten Standardprodukte bisher in diesem nachhaltigen Bereich haben. Ne?
Ja, genau. Ja, das ist noch ein bisschen alles, was Produktebene angeht, sind wir ein bisschen am Anfang noch. Wir müssen jetzt aus der Ebene, dass wir Rezyklate auf unseren Anlagen haben und da ganz spezielle Produkte, müssen wir jetzt natürlich die Skalierung schaffen in jede Marke. Absolut richtig, ja.
Jetzt hast du ja schon gesagt, die Werke werden ja immer mehr. Was ist vielleicht, ohne das jetzt zu technisch werden zu lassen, was ist denn die besondere Herausforderung, was unsere Werke mitbringen müssen, damit die denn diese Produkte überhaupt herstellen können? Mhm. Weil ich sag mal, der sehr einfach und so dachte ich es ehrlich gesagt am Anfang auch, da denkt man ja erstmal, ja gut, wir sagen, das sind natürliche Baustoffe und die Qualität ist dieselbe, warum kannst denn dann nicht jedes Werk verarbeiten? Also was müssen diese Werke denn überhaupt mitbringen, damit die da auf diese rezyklathaltigen Baustoffe setzen können? Also warum können wir das nicht eins zu eins ersetzen mit den, ich sag mal, mit den Ressourcen, die bisher da sind?
Ja, also grundsätzlich ist schwierig, wir sind ja sehr regional gebunden. Also wenn wir Werke haben, müssen wir erstmal in der Region einen Rezyklatlieferanten finden, damit sich das wirtschaftlich für uns überhaupt abbilden lässt. Fahren wir mehr als 30 Kilometer aus unserem Werk herum, wird es schon unrentabel. Das ist der erste Punkt. Also überhaupt, oder der erste limitierende Faktor, ist überhaupt ein Rezyklatlieferant hier in der Nähe, der uns die Qualität liefern kann. Wir bewegen uns da in einem Bereich, was wir fordern von der Qualität her, ist krasser als das, was die Recyclingunternehmen überhaupt gewohnt sind. Und jetzt muss man sich vorstellen, die setzen Tausende und Hunderttausende von Tonnen um. Und dann kommen wir an und sagen, wir hätten gerne im Jahr mal 5.000. Dafür machen die nicht einen Finger krumm. Das heißt, es geht auch wieder ums Geld verdienen. Wenn wir es dann gefunden haben, dann müssen wir es, wir haben ja, wenn man sich unser Produktionsprozess anguckt, ganz vereinfacht gesagt, haben wir ganz viele Silos, da sind Materialien drin. Und unten ist ein zentraler Raum, der Mischer, wo das alles reingeschmissen wird und hinten raus kommt ein Produkt. Jetzt sind natürlich nicht unendlich Silos vorhanden. Die Siewert hat natürlich nicht gesagt, lass mal gucken, vielleicht in 20 Jahren brauchen wir vielleicht noch 6 weitere. Und genau das ist der Grund. Man muss erstmal taktisch gucken, was können wir möglicherweise an Rohstoffsilos austauschen, um da ein Rezyklat reinzumachen? Weil wir natürlich nicht 100% Rezyklat zukünftig in unsere Produkte machen. Das ist einfach ein zu großer Risikofaktor. Und deswegen brauchen wir mehr Silos. Das ist also mit Investitionen verbunden. 150 bis 200.000 Euro pro Silo. Und auch das sind Schwierigkeiten, vor denen wir stehen bei diesen Themen.
Das heißt, das Problem sind gar nicht die Anlagen an sich, sondern das Problem sind einfach ganz offensichtliche Punkte wie: Wo schaffen wir überhaupt Platz dafür und wie kriege ich das überhaupt halbwegs regional überhaupt hin, um die Kosten, da sind wir wieder bei Preisgleichheit, um die Kosten dann in so einem Rahmen zu halten, dass wir die Produkte dann eben zu einem interessanten und wirklich marktgerechten Preis dann anbieten können. Das heißt, die Anlagen können tatsächlich die rezyklathaltigen Baustoffe genauso verwerten wie die Ressourcen, die bisher da sind.
Ja, so ist es. Ja,
guck mal, da habe ich auch noch was gelernt. Das war mir so nämlich auch noch nicht bewusst. Also das mit der Regionalität, das war mir schon bewusst. Aber ich dachte tatsächlich auch, dass die Anlagen noch speziell was mitbringen müssen und dass wir dann so in unseren, ich sag mal so, Flaggschiffe wie Rosenau und so einfach diese Anlagen schon haben, die wir halt woanders nicht haben.
Ja. Wir hatten zum Beispiel in Stockstadt, ist jetzt ab Anfang diesen Jahres ist Stockstadt an den Start gegangen. Wir hatten im letzten Jahr Mai hatten wir es schon fertig. Und dann haben wir festgestellt, dass ab und an mal ein Metallteilchen in dem Material ist. Also zurück auf Anfang, Metallabscheider installieren, dann brauchst du wieder 6 Monate, bis ein Metallabscheider da überhaupt installiert wurde. Ne?
6 Monate?
Ja, es hat am Ende, glaube ich, 7, ich würde sogar vielleicht sogar noch ein bisschen länger sagen, bis der Metallabscheider dann da war. Das hat auch 60.000 Euro gekostet an Investitionen, damit dann über dem Förderband dieser automatische Metallabscheider, dann muss ja dann, ne, du brauchst ja auch wieder da alle Normen einhalten, ne? Arbeitsschutz und so weiter und so fort. Und damit dieser Metallabscheider dann am Ende dort installiert wurde, haben wir ungefähr 7-8 Monate verloren, bis wir dann jetzt am 1.2. an den Start gegangen sind. Und das sind so Kleinigkeiten, ne? Aber da merkt man, der Teufel liegt da wirklich im Detail, um das am Ende auch wirklich hinzukriegen.
Aber merkst du denn, um das Thema vielleicht dann zum Abschluss zu bringen auch, merkst du denn dann, in den Werken rennst du mit Sicherheit auch nicht nur offene Türen ein, nee, oder?
Das ist
ja auch eine Veränderung in den Werken vom Arbeitsprozess und auch von der Beschaffung der Materialien und so weiter und so fort. Und dann wird da Metallabscheider installiert und ich weiß nicht was alles. Da muss ja mit Sicherheit auch das Team im Werk ja erstmal mitspielen. Da ist mit Sicherheit auch viel Arbeit, die du da auch in den Werken dann vor Ort erstmal leisten musst. Ne?
Ja, das ist absolut, Kevin, du hast absolut recht. Das ist genau das, was ihr im Endeffekt als Kunden, als Vertriebler draußen auch mit den Kunden besprechen müsst, ne? Jemandem zu sagen, hey, sei Teil dieser Reise. Also ihn überhaupt erstmal aus dieser abhaltenden, abneigenden Haltung überhaupt erstmal in eine neue Welt zu bewegen, das passiert natürlich auch genau bei diesen Produktionsprozessen oder bei diesen Veränderungsprozessen innerhalb des Unternehmens. Und genau das sind im Endeffekt auch Kernaufgaben, die ich habe, dass ich mit einem Werksleiter spreche, sage, wie fühlt es sich für dich richtig an? Wie können wir es machen? Und dass ich es nicht einfach überstülpe, sondern dass, und die Menschen sind aber bereit, aber der entscheidende Faktor, dass die Menschen wirklich sagen, ich mache da mit, ist, dass sie mit all ihren Bedenken gehört werden und trotzdem so mutig sind, es zu tun. Und am Ende machen alle positive Erfahrungen bis jetzt.
Das ist schon mal gut, wenn die Erfahrungen dann nämlich nachher positiv sind. Da sind wir wieder bei den Produkten auch. Wenn die Produkte nämlich preisgleich und qualitätsgleich sind, dann ist die Erfahrung da nämlich auch positiv und da muss ich ja noch nicht mal was verbessern. Ich muss ja die Produkte nicht noch unbedingt verbessern, ne? Also wenn das Produkt funktioniert. Aber vom Prinzip, du hast ja gesagt, ne, wenn wir vom Vertrieb das rausmachen, aber vom Prinzip ist ja das, was du tust, ja auch eine Art von Vertrieb. Ne? Also du machst ja Vertrieb quasi ja intern. Du machst Vertrieb in den Werken, du machst Vertrieb hier im Marketing, du machst Vertrieb bei uns im Vertriebsteam, ne, in einer Geschäftsführung ja eben, um dein Thema zu platzieren. Ne? Wir platzieren Produkte, wir platzieren unsere Themen, wir platzieren unsere Marken, während du ja dieses Thema erstmal intern platzieren musst. Und ich glaube, von daher machst du auch eine Art von Vertrieb, zwar ohne ein festes Produkt zu haben, aber auch das ist ja irgendwo Vertrieb. Ja.
Ich sehe mich tatsächlich auch so. Ja, ich sehe mich irgendwie immer als jemand, der Kunden hat. Ja.
Und was verkauft, ja.
Ja,
das ist definitiv so. Prima, ich glaube, wir haben schon mal einen sehr guten Einblick davon bekommen, überhaupt was du hier so machst. Ne? Also was macht überhaupt so ein Nachhaltigkeitsmanager in so einem, ja, ich sag mal, in so einem Riesendampfer Siewert, ne? Das ist ja gar nicht so einfach zu überblicken und zu kontrollieren immer, was so alles bei Siewert alles passiert, ne? Wir haben ja so ein paar Standorte und ein paar Mitarbeiter. Es war schon mal ein sehr spannender Einblick, auch eben, was überhaupt so zum Thema Nachhaltigkeit bei uns passiert. Und dann würde ich vielleicht zu den beiden Kategorien kommen, die wir immer haben, weil ohne die lasse ich natürlich dich auch nicht hier raus. Es hat nämlich bisher noch keiner geschafft. Außer Sebastian ganz am Anfang, weil der hatte keine Frage gestellt bekommen, weil er war der erste Gast. Aber die eine Kategorie hat er trotzdem gewonnen. Wir fangen vielleicht mal an. Du kennst die Kategorien ja. Was war denn für dich in deiner gesamtberuflichen Laufbahn bei Siebert das spannendste Projekt oder die spannendste Baustelle oder die spannendste Aufgabe? Es muss jetzt keine bestimmte Baustelle sein. Es kann auch eine Produktentwicklung oder es kann irgendwas sein, was besonders eindrucksvoll oder dir besonders in Erinnerung geblieben ist.
Ja, da habe ich tatsächlich sofort was, muss ich sagen. Ich kannte die Frage tatsächlich vorher nicht, Kevin, aber ich kann das schon.
Hast du noch nicht reingehört?
Nein,
kannst du mal sehen, da musst du in die Folge nochmal rein.
Ja. Ja, muss ich nur nachholen, wirklich. Aber ich habe sofort eine Antwort, weil für mich war ein Gamechanger in meinem beruflichen Leben, war tatsächlich, als ich Martin Sassnin kennengelernt habe und wir haben zusammen die Einführung der Marke Akurit gemacht. Also, wir sind durch alle Werke gefahren. Wir mussten Quickmix und Schwenk, früher im Süden Schwenk und oben im Norden Quickmix und in der Mitte so ein bisschen Mix. Das mussten wir zu einem Produktportfolio vereinheitlichen. Und ich glaube, ich habe das allererste Mal gemerkt, wie viel Herzblut Menschen an den Produkten haben, die sie tagtäglich auf der Baustelle, wo einfach Vertrauen drin ist. Und plötzlich wird ihnen das weggenommen, weil wir diese beiden Produktportfolien nicht zusammen haben konnten. Und das war für mich eine super interessante Reise in den Süden, in den Norden, in den Westen von Deutschland, und mit allen möglichen Leuten zu sprechen, wie wir jetzt dieses Produktportfolio vereinheitlichen. Bis hin, dass wir natürlich neue Verpackungen brauchten. Das heißt also, diese ganzen Prozesse da im Hintergrund, alle reinzubekommen, dass wir wirklich am 1.1., wo wir die alte Marke Schwenk nicht mehr verwenden durften, wirklich auch nahtlos akkurat liefern konnten. Und das war für mich ein absolut spannendes Projekt, wo ich Menschen kennengelernt habe, wo ich auch die Interaktion mit Menschen gelernt habe, auch mit Konfliktsituationen. Das war für mich ein tolles Projekt. Tolles Projekt.
Das glaube ich, das klingt auf jeden Fall spannend, weil ich glaube, so eine Marke quasi komplett aus dem Null zu erschaffen, weil die Marke Akkurat gab es ja vorher nicht. Ich glaube,
Wir waren
das ist
letztlich
eine
nicht für die
Aufgabe.
Markenerstellung zuständig, das war das
Ja, aber
Marketing.
halt ja das mit Leben zu füllen, ne?
Genau,
Genau, ja.
genau. Im Endeffekt so ein bisschen, ich finde immer wie so ein Vorstopper auf dem
Ja.
Fußballfeld, der beste Vorstopper ist der, der nie aufgefallen ist, hat aber am Ende die meisten Ballkontakte gehabt, so gefühlt.
Das ist ein ziemlich guter Vergleich, das glaube ich gerne. Ja, sehr schön, danke dafür. Aber die zweite Kategorie, da warst du definitiv darauf vorbereitet,
Ja,
weil ich
da
dich
war ich
ja
doch
schon mal
vorbereitet.
vorgewarnt habe. Wir hören dann mal in die Frage der Lisa rein, die ja meine letzte Gästin, sagt man Gästin, ich weiß es nicht, auf jeden Fall mein letzter Gast war im Podcast. Und die Lisa hat dir auch eine Frage geschickt. Ich würde die nochmal eben einspielen.
Hallo, Lisa hier von Bernd Gerlach Gartengestaltung. Meine Frage an Christoph ist folgender. Und zwar würde mich mal sehr interessieren, was deine skurrilste, verrückteste oder lustigste Geschichte ist, die du mal auf einer Baustelle erlebt hast.
Ja, ich habe im Vorfeld lange nachgedacht. Ich war ja in meiner Zeit als Produktmanager, war ich durchaus öfter mal auf Baustellen. Und auch im Produktmanagement waren wir immer so auf Testbaustellen. Und ich glaube, die witzigste, lustigste Aktion war, als ich die Kartätsche in die Hand genommen habe. Da war ich noch für den Bereich Putz zuständig und da musste ich mit dieser Kartätsche diese Wand da ziehen. Ne? So jemand da voll mit der G4 sozusagen alles da hingespritzt hat. Ich hoffe, man sagt gespritzt. Doch, sagt man. Und dann musste ich mit dieser Kartätsche das da gerade ziehen. Und es sieht von außen so einfach aus. Sieht so einfach aus. Und ich habe es nicht geschafft, dass diese Löcher in dieser Wand da verschwunden sind. Das war unglaublich. Und ich glaube, alle erfahrenen Leute, die hinter mir standen, der Entwickler, Peter Fickel war damals noch, der war 50 Jahre auf dem Bau, der war Maurer, der war Putzer, der war alles vom Fachhandwerk, ne? Und die haben mir zugeguckt, wie ich mit dieser Kartätsche versucht habe, diese Wand zu stopfen, ne? Und ich glaube, es war ein Bild für die Götter. Es war für alle anderen witzig und ich musste damit klarkommen, dass ich mich da ein bisschen unangenehm fühle, aber
Ja
so
gut,
ist das
ein
halt, ne?
gewisser Eigenhumor gehört dann auch dazu, aber
Absolut.
zumindest hatten die anderen Spaß, das ist doch auch schön.
Absolut, genau. Und man muss es einfach mal machen. Und den Respekt, den ich mir erarbeitet habe, dadurch, dass ich mich dieser Angst gestellt habe, das war grandios. Und das hat zusammengeschweißt ohne Ende. Und dann bin ich gerne das Objekt der Lustigkeit für alle anderen, aber das schweißt zusammen.
Damit hast du, glaube ich, fast das perfekte Schlusswort geliefert, weil ich glaube, einfach mal machen, das ist ja auch was, was wir unseren Kunden oft dann auch sagen, hey, probier es einfach mal aus, das neue Produkt, einfach mal machen. Und ich glaube, das passt auch ganz gut hier zu dem Thema, was wir heute besprochen haben, nämlich auch da ruhig einfach mal machen. Also das Thema Nachhaltigkeit ruhig einfach mal anfassen, die Produkte ruhig einfach mal anfassen und kennenlernen, die wir da bereits haben und die da auch kommen werden. Und ich glaube, damit können wir das ganz gut hier abschließen. Von daher vielen Dank, dass du heute hier bei mir zu Gast warst und wir das Thema mal ein bisschen allgemeiner auch besprochen haben. Das Thema Nachhaltigkeit, also gar nicht so sehr in den Galabau, sondern auch mal vielmehr eben aus einem Einblick vielleicht aus der Sievert-Welt allgemein. Ne? Wir haben ja heute Akkurit auch mal ein bisschen untergebracht, das hat man in den Podcast-Folgen bisher auch noch nicht, dass man da einfach einen Einblick mal bekommt, eben, was da alles hintersteckt, aber natürlich auch ein Stück weit, was wir da im Galabau noch vorhaben und auch natürlich, was sich da an den Baustellen noch verändern kann, vielleicht auch verändern wird oder verändern. muss. Und von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und
Herzlichen Dank. Es hat mir wirklich super viel Freude gemacht heute mit dir bei diesem Podcast. Echt. Danke dir.
Dankeschön.